Ich bete noch einmal mit uns. Herr, wir haben das gerade gesungen, nicht durch mich, sondern durch Christus in mir. Auf uns allein gestellt sind wir schwach, aber du bist stark und du greifst ein, um unser Retter zu sein. Und so bitten wir dich, dass wir heute Morgen wieder ganz neu lernen, nicht uns selbst zu vertrauen, sondern dir zu vertrauen und ja, wirklich auf dich zu bauen, uns auf dich zu verlassen und dich auch anzurufen im Gebet und um deine Hilfe zu bitten. Hilf du uns doch dabei. Wir glauben, stärke du unseren Glauben und hilf uns in unserem Unglauben. Sei du bei uns heute Morgen und belehre du uns durch dein gutes Wort. Amen. Ich habe mich die Woche mit einem Bruder aus der Gemeinde unterhalten und wir haben ja einfach ein bisschen uns ausgetauscht und er erzählte mir dann, dass er in einer herausfordernden Situation direkt gebetet hat und dann auch Gottes Hilfe erfahren hat. Und wir haben dann festgestellt, dass das jedoch allzu oft nicht das ist, was wir als erstes tun, zu beten. Bei mir ist es noch sehr oft so, dass wenn ich ein Problem habe, dass ich dann nicht direkt damit zu Gott gehe, sondern es oft erstmal auf eigene Faust versuche und mich auf meine eigene Kraft verlasse. Auch nach vielen Jahren des Christseins fühle ich mich, was das Gebet angeht, wie ein Anfänger. Und ich vermute, dass es dem einen oder anderen von euch ähnlich geht. Wir alle können wahrscheinlich schon auf die letzte Woche zurückblicken und uns an Situationen erinnern, wo wir sagen, warum habe ich da eigentlich nicht gebetet? Meine Absicht ist nicht, euch heute Morgen ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern mit dieser Einleitung unseren Herzensboden so ein bisschen aufzulockern, damit Gottes Wort da hineinfallen kann. Wenn du denkst, ja, ich bin schon ein ganz guter Beter, das kann ich schon sehr gut, dann wirst du von unserem Text heute Morgen mit einem selbstgerechten Stolz nach Hause gehen. Aber wenn du denkst, ja Herr, ich weiß, wie wichtig das Gebet ist und doch bete ich oft nicht, dann hält dieser Text für dich viel Ermutigung bereit. Der Bibeltext, den wir uns heute anschauen möchten, steht im Markus-Evangelium, Markus Kapitel 9, die Verse 14 bis 29. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt sie gerne mit auf. Das hilft dann, um das so ein bisschen mitzuverfolgen. Und ich werde die Geschichte jetzt nicht einmal komplett lesen, sondern so ein bisschen erzählen, direkt am Text entlang und dann das immer so ein bisschen kommentieren. Also Jesus ist gerade mit seinen Jüngern auf einem Berg gewesen, wo drei seiner Jünger einen ganz besonderen Einblick in die Herrlichkeit Jesu bekommen haben. Jesus wurde vor ihren Augen verwandelt oder verklärt, wird das manchmal genannt, und er erstrahlt in einem hellen Glanz. Das ist, sag ich mal, das, was davor passiert ist. Eine Stimme ist dann aus dem Himmel erklang, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Aber als sie dann, und da sind wir dann in dem Text für heute, in Vers 14, zu den anderen Jüngern zurückkamen, sind sie mit einer fast entgegengesetzten Situation konfrontiert. Auf dem Berg sahen sie die Herrlichkeit, sie hatten Frieden, Gottes spürbare Gegenwart war da. Und dann unten im Tal sehen wir Streit und Chaos und Anfeindung und Leid und Dämonen, die ihr Unwesen treiben. Sie finden, als sie runterkommen, eine große Menge vor und mitten in der Menge die anderen Jünger, die sich mit einigen Gesetzeslehrern gestritten haben. Im Markus-Evangelium sind die Gesetzeslehrer sowas wie die Gegner Jesu, die immer wieder versuchen, Jesus eine Falle zu stellen oder etwas zu finden, womit sie Jesus vor dem Hohen Jüdischen Rat verklagen konnten. Als Jesus ankommt, richtet sich jedoch die ganze Aufmerksamkeit auf ihn. Es scheint so, als ob die Leute jetzt von ihm erwarten, dass er diese Situation beruhigen kann. Und so laufen sie alle zu ihm und begrüßen ihn. Woraufhin er sie erstmal fragt, was ist denn hier los, worüber streitet ihr euch denn? Und jetzt passiert etwas Interessantes. Es kommt nämlich jemand aus der Menge heraus, ein bisher unbekannter Mann, von dem wir erfahren, was los ist. Und er sagt zu Jesus, Rabbi, das heißt so viel wie Meister und drückt Respekt und Ehrerbietung aus. Rabbi, ich bin mit meinem Sohn hergekommen und wollte ihn zu dir bringen. Eigentlich sagt er sogar, ich bin mit meinem Sohn zu dir gekommen. Natürlich, Jesus war nicht da, aber als die Jünger Jesu waren sie sowas wie seine Vertreter, seine Repräsentanten und man erwartete von den Jüngern, dass sie dasselbe tun konnten, wie ihr Meister tun konnte. Aber wie wir gleich sehen, wurde diese Erwartung bitter enttäuscht. Der Vater schildert den Grund seines Hilfegesuchs. Er sagt, mein Sohn kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist. Und immer, wenn dieser Geist ihn packt, zerrt er ihn zu Boden. Er hat dann Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Dieser Sohn litt nicht einfach unter einer neurologischen Störung, wie zum Beispiel Epilepsie, was schon an sich schlimm genug wäre, sondern dieser Sohn, sagt er, wurde von einem bösen Geist geknechtet und gequält. Und mit diesem Sohn, sagt der Vater, ist er zu den Jüngern Jesu gekommen, in der Hoffnung, dass sie diesen bösen Geist austreiben können. In Markus 6, Vers 13 sehen wir, dass dieser Versuch der Jünger, das zu tun, nicht völlig unberechtigt oder unbegründet war, denn da steht, dass sie, nachdem sie von Jesus ausgesandt wurden, viele böse Geister austrieben. Also die Jünger hatten durchaus Erfahrung mit der Austreibung von bösen Geistern und Dämonen. Also versuchen sie auch in diesem Moment dem Jungen zu helfen und probieren diese Austreibung des Dämons. Aber, und das ist, wenn man diese Geschichte in so verschiedene Szenen einteilt, das ist so die Pointe oder die Punchline am Ende dieser ersten Szene, sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht. Das ist eigentlich so die Krise oder der Tiefpunkt dieser Geschichte. Die Jünger haben versagt, der Junge muss weiter leiden, die Hoffnung des Vaters ist zerstört und das Böse scheint ungebrochen den Sieg davon zu tragen. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es kommt zu einem Wendepunkt und der lässt nicht lange auf sich warten. Von jetzt an verläuft die Geschichte so auf zwei Ebenen, auf zwei Handlungssträngen weiter. Jesus interagiert einmal mit seinen Jüngern und zum anderen auch mit dem Vater und dem Jungen. Zu den Jüngern sagt er, was seid ihr nur für ein ungläubiges Geschlecht? Wie lange muss ich denn noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch bloß noch ertragen? Jesus ist außer sich über seine Jünger. Er ist enttäuscht von ihnen und er schilt sie für ihren Unglauben. Jesus spricht aber diese Worte nicht von oben herab. Sie sind eigentlich die Worte des einzig wahren Gläubigen inmitten einer ganzen ungläubigen Menschheit. Und wir sehen hier schon den allerersten Hinweis darauf, warum ihr versuchter Exorzismus scheitert. Es hat etwas mit ihrem mangelnden Glauben zu tun. Immer und immer wieder macht Markus in seinem Evangelium deutlich, die Jünger sind nicht die Helden der Geschichte. Der Held ist nur einer, nämlich Jesus. Die Jünger Jesu kämpfen in derselben Weise wie alle anderen Menschen mit den Folgen der menschlichen Sünde in ihrem Herzen. Sie versagen, sie enttäuschen, sie sind schwer von Begriff, wenn es um das Verstehen geistlicher Wahrheit geht und es mangelt ihnen an Glauben. Kurz, sie sind schwach. Aber diese Zurechtweisung der Jünger ist nicht alles. Jesus möchte dem Jungen und seinem Vater sich ihnen annehmen und so fordert er, bringt den Jungen zu mir. Durch die erste Szene wurde die Machtlosigkeit der Jünger dokumentiert. In der zweiten Szene, jetzt wo sich Jesus diesem Jungen annimmt, geht es um die Frage, die Jünger konnten es nicht, aber kann Jesus es tun? Hat Jesus genug Macht, um diesen Dämon auszutreiben? Letztlich um die Frage, ist Jesus mächtiger als Satan? Und die Spannungskurve dieser Geschichte geht jetzt steil nach oben, denn als sie den Jungen zu Jesus bringen und der böse Geist Jesus sieht, zeigt dieser böse Geist erneut, welche Macht er hat. An Ort und Stelle kommt es zu einem so heftigen Überfall des bösen Geistes auf den armen Jungen, dass dieser mit heftigen Krämpfen geschüttelt wird, dass er zu Boden fällt und sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde wälzt. Jeder, der sich vielleicht in dieser Situation gefragt hat, ja, hat das jetzt geklappt oder hat das nicht geklappt, was die Jünger da versucht haben, weiß in diesem Moment, es hat nicht geklappt. Sie haben es wirklich nicht geschafft, diesen bösen Geist auszutreiben. Er ist immer noch da. Und dieser erneute Überfall zeigt erneut einmal die Machtlosigkeit der Jünger. Sie konnten diesem Jungen wirklich nicht helfen. Jesus will dann von dem Vater wissen, wie lange sein Sohn schon an diesem Zustand leidet. Und Jesus ist durch das, was er hier sieht, durch dieses Leid der Menschen zu tiefem Mitgefühl bewegt. Durch seine Frage der Dauer oder über die Dauer des Leidens kommt er diesen Menschen nahe. Er beginnt eine Beziehung zu ihnen. Er ist nicht einfach distanziert, ein emotionaler Eisblock, sondern er nimmt sich das Leid dieser Menschen wortwörtlich zu Herzen. So ist Jesus. Er ist nicht einer, der auf Distanz bleibt, sondern der diesen Menschen und auch uns nahe kommt. Und Gott zeigt darin, dass er uns nicht von der Distanz hilft. Manchmal gibt es ja so Hilfslieferungen in Krisengebiete, wo dann so vom Himmel, aus Helikoptern, Hilfsgüter auf die Erde runtergeworfen werden. Und dadurch kommen die, die helfen, den Leidenden gar nicht wirklich nahe. Aber Gott ist ganz anders. Er kommt in Jesus uns ganz nah und will wirklich an unserem Leiden Anteil nehmen. Und die Antwort des Vaters offenbart sowohl die Boshaftigkeit dieses Geistes als auch die Leidenstiefe des Jungen. Er sagt von klein auf. Und oft hat der Geist ihn schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, weil er ihn umbringen wollte. Dieser kleine Teufel wollte nichts anderes, als das Ebenbild Gottes in dem Jungen zu zerstören. Und falls wir je daran gezweifelt haben, hier sehen wir, wie böse und wie mächtig Satan ist. Und wie in der ersten Szene kommt auch hier die Pointe, die Punchline, am Ende der Szene. Der Vater ruft aus: Wenn du es jedoch irgend vermagst, wenn du kannst, so hilf uns und hab Erbarmen mit uns. Szene 2 endet mit dieser Frage: Kann Jesus? Wie mächtig ist Jesus? Und die dritte Szene beginnt dann ganz ähnlich wie die Szene davor, nämlich mit einer Zurechtweisung. Am Anfang der Szene 2 hat Jesus die Jünger zurechtgewiesen. Hier tut er dasselbe mit dem Vater. Vers 23, Jesus antwortet ihm: Was dein, wenn du es vermagst, betrifft, so wisse, alles ist dem möglich, der Glauben hat. Jesus dreht den Spieß um. Er erklärt, der begrenzende Faktor ist nicht meine Macht, sondern möglicherweise dein Glaube. Die Frage ist nicht, ob ich genug Macht habe, sondern ob du genug Glauben hast. Und sogleich, ohne lange zu überlegen, ruft der Vater aus: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann, nachdem der Mann seinen Glauben bekannt hat, bewirkt Jesus die lang ersehnte Rettung. Er bedroht den Geist mit den Worten: Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, aus diesem Jungen auszufahren und nie wieder zurückzukommen. Da schrie der Geist anhaltend auf, zerrte den Jungen wie wild hin und her und verließ ihn schließlich. In diesem Aufeinandertreffen zwischen Jesus und seinem Widersacher, dem Satan, bleibt kein Zweifel, wer der Stärkere ist und wer den Sieg davonträgt. Der böse Geist muss weichen und den Jungen für immer verlassen. Aber was ist das? Jesus hat den bösen Geist zwar ausgetrieben, aber hat der böse Geist in seinem letzten Todeskampf das Leben des Jungen mit sich gerissen? Der Junge liegt regungslos auf dem Boden und die Leute fragen sich: Ist er tot? Ist er gestorben? Das dachten die meisten zumindest. Aber Jesus nimmt ihn bei der Hand, zieht ihn hoch und der Junge steht auf. Er lebt. Szene 3 endet mit einem doppelten Beweis der Macht Jesu. Er hat nicht nur die Macht, Dämonen auszutreiben, sondern auch Tote zum Leben zu erwecken. Er siegt nicht nur über das Böse, sondern er stellt auch wieder her, was durch das Böse zerstört wurde. Ich habe vorhin diese Verse aus Kapitel 5 gelesen, wo Jesus ein anderes Kind gerettet hat, die Tochter von Jairus. Sie war tot, aber Jesus hat sie wieder aufgeweckt. In Kapitel 5 werden dieselben Verben verwendet wie auch hier für den Jungen: bei der Hand fassen, aufrichten und aufstehen. So wie Jesus damals Jairus Tochter von den Toten auferweckt hat, so auch im übertragenen Sinn den vom bösen Geist wie tot zurückgelassenen Jungen. Das ist Jesus, das ist, was er tut. Er stellt Menschen wieder her, er rettet sie aus dem Tod und er schenkt ihnen neues Leben. Und damit weist die Geschichte mit seiner Mini-Auferstehung über sich selbst hinaus zu einer noch viel herrlicheren und größeren Auferstehung von den Toten, nämlich Jesu eigene Auferstehung von den Toten, wodurch er endgültig den Sieg über die Sünde und den Tod und den Satan für uns davonträgt, als er selber aus den Toten wieder aufersteht. In Szene 3 wird also die Frage aus Szene 2 klar und deutlich beantwortet. Jesus, kannst du? War die Frage. Hast du die Macht über das Böse? Bist du stärker? Bist du stark genug? Und die Antwort ist ja, er kann. Nun, eigentlich könnte die Geschichte hier schon enden. Happy End sozusagen. Eigentlich ist alles gesagt, aber doch nicht ganz. Eine Frage ist nämlich noch offen und um die geht es jetzt noch in der letzten Szene, in Szene 4. Das ist so eine Art Nachwort zu der eigentlichen Geschichte. Es kommt nämlich jetzt noch zu einer Nachbesprechung zwischen Jesus und seinen Jüngern. Das haben wir im Markus-Evangelium häufiger, dass die Jünger Jesus am Ende im Privaten nochmal eine Frage stellen oder er ihnen etwas erklärt. Und wir sehen darin, wie geduldig Jesus mit seinen Jüngern ist, dass er sie weiter lehrt und unterweist. Gott sei Dank sagt er nicht, wisst ihr was, ihr checkt es einfach nicht. Ich suche mir jetzt andere Jünger, die nicht so schwerfällig sind wie ihr, sondern die bereitwilliger sind im Lernen, die mehr Glauben haben. Er schickt sie nicht weg, sondern er bleibt geduldig bei ihnen und lehrt sie weiter. Also als sie später im Haus allein mit Jesus sind, fragen sie ihn, warum? Warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Gebet ist die Antwort Jesu. Gebet, meine Freunde. Diese Art böser Geist kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Und zwei Sachen sind damit mitgesagt. Zum einen, dass die Jünger anscheinend nicht gebetet haben. Und zum anderen, dass wenn sie gebetet hätten, sie tatsächlich diesen bösen Geist hätten austreiben können. Und das ist, wenn man so will, die Pointe, die Punchline aus Szene 4, mit der Markus uns nach Hause schickt. Und darüber sollen wir nachdenken, über diese letzten Worte. Wie ist es mit uns? Beten wir? Vertrauen wir unserer eigenen Kraft? Oder rufen wir Gott an im Gebet, um uns zu helfen? Und ich möchte dieses Nachdenken jetzt noch etwas anfangen, indem wir jetzt noch mal gemeinsam über die Geschichte reflektieren und überlegen, was sie für uns bedeutet. Die erste Frage, die wir eigentlich immer stellen sollten, wenn wir eine Geschichte aus den Evangelien lesen, ist, was lernen wir hier über Jesus? In den Evangelien geht es nicht zuallererst um uns, sondern es geht um Jesus. Und über Jesus lernen wir hier, dass er absolut vertrauenswürdig ist, weil er die Macht hat, uns zu retten. Was wir über Jesus lernen, können wir eigentlich in zwei Worten zusammenfassen. Er kann. Über die Jünger wird gesagt, sie konnten es nicht. Über Jesus, er kann. Das war die Frage, die durch diese Geschichte aufgeworfen wurde. Kann er? Und sie wurde eindeutig beantwortet. Er kann befreien aus der Gewalt aller bösen Mächte. Er kann befreien aus der Gewalt des Todes. Dieser Jesus ist absolut vertrauenswürdig. Und wie ich schon sagte, weiß dieser Mini-Sieg über Satan und diese Mini-Auferstehung von den Toten über sich selbst hinaus auf den Tag, wo Jesus am Kreuz den Satan endgültig besiegt und letztlich dann auch anschließend selber von den Toten aufersteht. Und alle, die ihm vertrauen, alle, die an ihn glauben, werden eines Tages dank ihm auch von den Toten auferstehen. Das ist also das Erste, was wir von dieser Geschichte lernen. Jesus ist absolut vertrauenswürdig, weil er die Macht hat, uns zu retten. Als zweite Frage können wir dann fragen, was lernen wir aus dieser Geschichte darüber, was es heißt, Jesus nachzufolgen, im Glauben zu leben? Diese Geschichte zeigt uns etwas darüber, was für eine Art von Glauben wir brauchen, um seine Rettung zu erfahren und in seiner Nachfolge zu stehen. Und wir können eigentlich damit anfangen, was für einen Glauben wir nicht brauchen. Nämlich einen perfekten Glauben, einen zweifelsfreien Glauben. Denn wir werden nicht gerettet durch die Perfektion, die Vollkommenheit unseres Glaubens, sondern durch die Vollkommenheit unseres Retters. Markus 9, Vers 24 ist mir schon oft ein Trost geworden, weil er uns zeigt, dass wir zu Jesus mit unserem unvollkommenen Glauben kommen dürfen. Mit diesem Zwiespalt in unseren eigenen Herzen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es besteht bei uns immer die Gefahr, dass wir aus dem Glauben wieder eine Art gesetzliches Werk, eine Leistung machen, durch die wir meinen, gerettet zu werden. Der Theologe Adolf Schlatter trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt, dass wir in einem solchen Fall statt an Gott, an die Vollständigkeit, das Recht und die Macht unseres Glaubens glauben. Dann glauben wir nicht an Gott, sondern wir glauben an unseren Glauben. Wir glauben, dass da der Grund für unsere Rettung ist, dass wir glauben, aber das stimmt nicht. Was dich rettet, ist nicht die Tatsache, dass du glaubst, sondern dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist. Und du durch deinen schwachen Glauben dieses herrliche Geschenk für dich angenommen hast. Und lass mich dich fragen heute Morgen, hast du das schon getan? Hast du dieses Geschenk der Rettung durch Jesus schon angenommen? Hast du zu Jesus schon gesagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben? Falls nicht, zögere nicht länger. Er ist vollkommen vertrauenswürdig. Und du musst nicht erst darauf warten, dass du genug Glauben hast. Im Glauben kommt der schwache Mensch zu einem starken Gott und vertraut dem Versprechen, das Gott in seinem Wort gegeben hat. Ich werde alle retten, die zu mir kommen. Das ist das Erste. Wir brauchen nicht perfekten Glauben, um gerettet zu werden. Und natürlich lehrt uns diese Geschichte auch etwas über Gebet, über die Notwendigkeit des Gebets. Gebet ist eigentlich nichts anderes, als diese Haltung vor Gott zu wiederholen und gegenüber Gott auszusprechen. Gott, ich bin schwach, aber du bist stark. Bitte hilf mir. Deshalb hat Calvin gesagt, ist das Gebet die vornehmste Übung des Glaubens. Oder anders gesagt, Gebet ist das, wodurch unser Glaube praktisch wird. Wenn wir also fragen, was für eine Art von Glauben brauchen wir, dann können wir sagen, demütigen Glauben. Ein Glaube, der die eigene Unzulänglichkeit, die eigene Schwachheit bereitwillig anerkennt und zugleich mit Gottes machtvollem Eingreifen rechnet. Das ist der Fehler, den die Jünger hier machen. Sie haben nicht gebetet. Und für Jesus ist das gleichbedeutend mit, sie haben keinen Glauben. Die Jünger haben auf ihre eigene Kraft vertraut, vielleicht auch aufgrund ihrer früheren Erfolge im Dämonenaustreiben, und sie dachten, klar, das können wir, das haben wir schon mal gemacht, das geht ganz einfach. Und ihr Vertrauen war nicht mehr auf Gott ausgerichtet, sondern auf sie selbst, auf ihre eigenen Möglichkeiten, auf das, was sie können. Und ich denke, es war für sie eine wichtige Lektion, dass sie damit auf die Nase gefallen sind, dass sie damit gescheitert sind, weil sie zurückgebracht wurden zu dieser Grundwahrheit, dass das Leben im Glauben und der Dienst für Jesus darin besteht, nicht auf sich selbst zu vertrauen, sondern ihm und seiner Macht allein. Im Glauben zu leben bedeutet, sich der eigenen Abhängigkeit von Gott bewusst zu sein und diese Abhängigkeit durch Gebet auszuleben. Wenn wir nicht beten, müssen wir uns fragen, vertrauen wir noch Gott oder haben wir schleichend damit angefangen, uns selbst mehr zu vertrauen? Und ich muss mir eingestehen, dass ich nicht anders bin wie die Jünger in dieser Situation. Ich bin genauso wie sie versucht zu denken, klar, das kann ich. Das habe ich schon gemacht. Ich weiß, wie das geht. Oft genug merke ich in der Predigtvorbereitung, oh, ich habe noch gar nicht gebetet. Und manchmal muss ich erst auf die Nase fallen und nicht mehr weiterkommen, um zu merken, wie sehr ich auf mich selbst und meine vermeintlichen Fähigkeiten vertraut habe. Wir haben am Anfang gesagt, es geht nicht darum, uns selbst für unsere Nachlässigkeit im Gebet anzuklagen. Vielmehr hält uns diese Geschichte mehrere Gründe vor Augen, warum es nichts anderes ist als Torheit, das Gebet zu vernachlässigen. Und diese Gründe lassen sich in drei Machtworten zusammenfassen: Ohnmacht, Teufelsmacht und Supermacht. Der erste Grund, warum wir beten sollten, ist unsere eigene Ohnmacht. Durch das Versagen der Jünger sollten wir an unsere eigene Ohnmacht erinnert werden. In Martin Luthers Ein feste Burg, das ist ein Lied, was wir gleich noch singen wollen, heißt es, mit unserer Macht ist nichts getan. Nichts. Wir sind gar bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, das ist Jesus, den Gott hat selbst erkoren. Wenn wir irgendetwas von geistlichem Wert bewegen wollen, müssen wir uns bewusst machen, dass es nicht durch unsere eigene menschliche Kraft geht, sondern nur durch Gottes Macht, die wir erbeten können. Aber nicht nur unsere eigene Ohnmacht, sondern auch Satans Teufelsmacht zeigt uns, wie dringend wir beten müssen. Satan ist ziemlich mächtig, wie wir hier sehen, viel mächtiger als wir, und ohne Gebet können wir nichts gegen ihn ausrichten. Und drittens Supermacht oder Allmacht, damit ist die überragende Macht Gottes gemeint, die viel größer ist als die böse Macht Satans, weil Jesus allmächtig ist. Und seiner Allmacht sind keine Grenzen gesetzt. Das meint Jesus, wenn er sagt, alles ist dem möglich, der Glauben hat. Er sagt damit, Gottes Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Er kann alles tun. Und das Erstaunliche ist, dass Gott handelt, eingreift in seiner Allmacht gemäß unserem betenden Glauben, dass er, wenn wir betet, handelt und eingreift. Wir sind ohnmächtig, Satan ist mächtig, aber Gott kann alles tun. Wir sind machtlos, aber Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Also, liebe Freunde, lasst uns betende Christen sein. Ich bete noch mit uns. Herr, wir danken dir für diese Geschichte aus dem Markus-Evangelium, die uns daran erinnert, wie auch wir oft schon auf die Nase gefallen sind, weil wir versucht haben, etwas aus eigener Kraft zu schaffen. Und wir werden daran erinnert, dass wir in unserer eigenen Kraft nichts ausrichten können, was wirklich geistlichen Wert hat. Und dass Satan sehr mächtig ist und sehr böse ist und auch heute noch aktiv ist und sein Unwesen treibt. Aber dass wir in dir, Jesus Christus, einen Stärkeren haben, einen Mächtigeren haben, der für uns eintritt und für uns kämpft. Und so bitten wir dich, dass wir uns immer wieder in Jesus Christus bergen und in ihm unsere Zuflucht suchen, dass wir nicht auf eigene Faust versuchen, geistliche Kämpfe zu kämpfen, sondern im Gebet um deine Hilfe bitten. Danke, dass du so geduldig bist, auch mit uns, dass wenn wir merken, dass wir unsere eigenen Wege gehen, du uns nicht verlässt und uns von dir stößt, sondern dass du uns weiter unterweist und belehrst und lieb hast. Und wir danken dir auch dafür, dass wir nicht gerettet werden durch einen vollkommenen, perfekten Glauben, sondern durch das vollkommene und perfekte Werk, das du für uns am Kreuz vollbracht hast. Nicht das, was wir tun oder wie wir glauben, rettet uns, sondern das, was du für uns getan hast. Und darauf wollen wir fest vertrauen und unseren Glauben ruhen lassen. Amen. Ja, lasst uns jetzt noch dieses Lied gemeinsam singen. Wir versuchen es zumindest. Ein feste Burg ist unser Gott.